Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis. Ich bin mit meinem Co-Host Daniele hier im wunderschönen Evo Gym. Die Herbstsaison 2022 ist vorbei. Die haben wir mit der letzten Episode, die wir eben recorded haben, abgeschlossen. Und jetzt beginnt ein neues Kapitel, ein neuer Abschnitt. Wir müssen nicht mehr wöchentlich über die Wettkämpfe berichten, sondern können jetzt wieder frei Schnauze einfach drauf losquatschen und wir haben keine feste Agenda mehr vor uns.
Ja, genau.
Wir Daniele, sind jetzt ein
bisschen Freestyle genau. Unterwegs. Ja, wir haben, glaube ich, auch noch ein paar Fragen im Petto. Ja. Die werden wir wahrscheinlich heute auch klären. Wie schon in den letzten Folgen auch gesagt, in der letzten Folge. Leute, egal was euer Herz begehrt, was euch gerade brennend interessiert, sei es Klimawandel, keine Ahnung, sei es, wie man Schuhe richtig schnürt. Wir können euch unseren Senf dazu geben. Aha. Und ja, wenn ihr das wissen wollt, wenn ihr da eine Frage für uns habt, wir sind immer offen für alles und ja, klären die auch sehr gerne hier im Podcast. Deswegen, Leute, seid nicht scheu, haut einfach raus, was euch auf dem Herzen brennt und ja, dann würde ich, glaube ich, auch die nächste Frage direkt an testen. An
sehr, sehr gerne. Könnt ihr Fragen uns gerne per Instagram Direct Message zuschicken. Wenn ihr nicht möchtet, dass euer Name oder so genannt wird, wird es auch gar kein Problem. Dann einfach dazu schreiben oder
anonymer Kummerkasten.
Genau, das ist auch gar kein Problem.
Wir würden dann einfach für andere Namen sorgen. Wir würden uns welche überlegen.
Geben euch dann einen Namen.
Ja, genau. Cool. Ja, ich habe hier eine Frage. Und zwar, Servus Luis, ciao Daniele. Ich befinde mich bis Ende des Jahres, dann 9 Monate, im Aufbau mit Kalorienüberschuss. Ich bin 1,76 groß und wiege aktuell 95 Kilo. Im Januar werde ich dann in meine Definitionsphase gehen. Dieses Jahr wollte ich die Definitionsphase etwas anders als sonst beginnen. Und zwar direkt mit einem Minicut. Aktuell esse ich jeden Tag clean 3500 Kalorien. Mein Plan wäre sozusagen, 4 Wochen diesen Minicut mit 2500 Kalorien zu vollziehen. Das wäre ein Defizit von 1000 Kalorien pro Tag. Nach diesen Wochen dann eine entspannte Defizitphase mit 2900 Kalorien und so viel wie möglich an Muskulatur zu schützen. Natürlich würde ich da auch meine Makros im Auge behalten. Kannst du diese Vorgehensweise empfehlen und hast du vielleicht auch deine Athleten, die sowas schon mal umgesetzt haben. Ja, genau. Vielleicht kannst du das im Podcast thematisieren. Danke für euren Support. Euer treuer Zuhörer, Vincenzo. Danke für die Frage.
Vincenzo, vielen, vielen Dank.
Also ich würde noch mal drauf eingehen. Er ist jetzt gerade noch im Aufbau. Das sind jetzt 9 Monate.
Mit 3500 Kalorien?
Genau. Er ist aktuell clean, 3500 Kalorien. Mhm. Er ist 1,76 groß, 95 Kilo schwer. Und er würde jetzt direkt dann mit einem Minicut starten, der wäre bei 2500 Kalorien, also 1000 Kalorien weniger. Das würde der 4 Wochen dann durchziehen.
1000 Kalorien weniger, aber kein 1000 Kilokalorien Defizit vermutlich. Du isst gerade 3500 im Rahmen des Aufbaus. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass du dich mit 3500 bereits im Kalorienüberschuss befindest. Deswegen, wenn du jetzt einfach 1000 Kalorien weniger isst, hast du nicht automatisch ein 1000 Kilokalorien Defizit, sondern man müsste halt erstmal schauen, okay, wie viel bist du überhaupt im Überschuss? Ist dein Verbrauch bei 3,2? Bist du jetzt gerade 300 Kalorien im Überschuss? Dann hättest du nur ein Defizit von 700 Kilokalorien.
Genau, man müsste schauen, so, was ist der Erhaltungsbedarf?
Genau.
Und davon müsste man nochmal dann die Kalorien abnehmen. Und dann hättest du wirklich dann den 1000 Kalorien Defizitschnitt.
Mhm. Ja. Du bist 1,76 groß und 95 Kilo schwer?
Richtig.
Entweder du bist extrem muskulös oder auch
brachial unterwegs.
oder hast auch ein bisschen Körperfett gespeichert.
Ja. Körperfettanteil wäre ganz interessant.
Ja.
Wenn man da zum Beispiel ein Foto hätte oder sowas. Oder irgendwie.
Das wäre natürlich super.
Ja, so
könnt vorne also Ansicht, gerne dann auch demnächst noch Formbilder einreichen, dann können wir uns die hier anschauen.
Wir würden die halt nicht zeigen, ne? Wir würden halt
wie ihr wollt, können
oder
die natürlich auch
wenn ihr wollt,
einblenden.
Wenn wir
die
dann auch
für alle die jetzt bei YouTube zuschauen, die können die dann sehen, aber das ist natürlich
wenn ihr alle
notwendig.
Vincenzo nackt sehen wollt, dann.
Also ich gehe davon aus, du hast recht viel Körperfett jetzt aktuell gespeichert. Bedeutet, ein hohes Kaloriendefizit ist zu Beginn problemlos möglich. Und da kannst du auf jeden Fall auch ein 1000er Kaloriendefizit anpeilen. Deswegen schau mal wirklich, wo deine Erhaltungskalorien sind. Dafür würde ich mir den Gewichtsverlust der letzten 4 Wochen anschauen und eben schauen, wie hoch die durchschnittliche Zunahmerate pro Woche eben war. Und dann ja, musst du halt zurückrechnen, wenn du jetzt weißt, okay, du hast im Schnitt 300 Gramm pro Woche zugenommen, dann weißt du, okay, du warst 300 Kalorien im Plus, bedeutet in dem Fall wären deine Erhaltungskalorien dann bei 3200 und dann würde ich tatsächlich auch sagen, warum nicht direkt in den ersten Wochen der Diät vielleicht schon auf 2200 Kalorien runtergehen, um dann auch wirklich ein 1000er Kaloriendefizit zu fahren, eben in den ersten Wochen und dann würde ich, wie du das auch vorhattest im Laufe der Diät das Kaloriendefizit dann ein wenig geringer ausfallen lassen. Ob du dann tatsächlich im Laufe der Diät die Kalorien erhöhen musst, ist dann eben nochmal eine Frage, die man sich stellen muss. Das hängt dann einfach davon ab, wie sehr sich dein Stoffwechsel innerhalb der Diät anpasst, also wie stark sich dein Umsatz, dein Kalorienverbrauch im Laufe der Wochen eben reduziert. Das ist bei vielen stärker, bei manchen ist es weniger, da spielen auch viele Faktoren mit rein, zum Beispiel der Non-Exercise Activity Thermogenesis Faktor, das ist so ja jegliche unbewusste Aktivität,
ja.
Das unterschätzt man oftmals, also ich meine, du kannst natürlich weiterhin dein Trainingspensum durchziehen, du kannst deine Schritte reinbekommen, du kannst dein Cardio-Pensum absolvieren, aber wenn dein Körper unbewusst weniger Bewegungen macht, zum Beispiel du zappelst jetzt weniger mit den Beinen, du gestikulierst weniger.
Wir haben das, glaube ich, schon mal angesprochen.
Genau, das ist so ein Faktor, der sich nach unten regulieren kann, ohne dass du es wirklich merkst. Und ja, da muss man dann einfach schauen, wie groß jetzt das Ausmaß ist. Das sollte jetzt bei dir, wenn du noch recht viel Körperfett gespeichert hast, nicht so problematisch sein. Aber das würde ich im Auge behalten. Und dann muss man halt eben schauen, wie die Verlustrate in den Wochen, in den Diätwochen dann vonstatten geht und ob du dann eventuell nach ein paar Wochen, nachdem du dann dieses aggressive Tausender-Defizit dann gefahren bist, dann die Kalorien schon wieder erhöhen kannst oder einfach auch gleich lässt und dann das Defizit sich automatisch dann verkleinern lässt. Das ist dann halt eben die Frage, aber tendenziell mit viel Körperfett aggressiv zu diäten ist sehr, sehr gut möglich. Schau natürlich, dass du im Training weiter Gas gibst, dass du jetzt auch gerade in den ersten Wochen der Diät auch weiter versuchst, Progress zu erzielen, trotz des Kaloriendefizits. Du hast genügend Energie intern gespeichert, deswegen sollte eine gute Trainingsperformance immer noch gegeben sein. Und ja, gib im Training richtig Gas. Und dann ja, schaust du, dass das Defizit nach hinten raus immer so ein bisschen kleiner wird. Und dann kannst du vielleicht auch ab einem gewissen Punkt die Kalorien wieder erhöhen und dich dann langsam wieder den Erhaltungs- oder eben auch Aufbaukalorien dann annähern, wenn du halt deinen gewünschten Körperfettanteil dann soweit erreicht hast oder schon fast da bist und sagst, hey, jetzt will ich nur noch so ein bisschen was rausholen, dann das Defizit dann über die Wochen dann schon wieder zu verkleinern und dich dann eben ja wieder deinen normalen Essgewohnheiten und so weiter anzunähern. Genau, auch eine gute Sache, wie ich finde.
Ich finde es auch immer wichtig. Ich finde das Wort Diät schrecklich, habe ich das schon mal gesagt. Kriege eine dicke Abneigung, wenn ich das höre, weil eine Diät ist immer kurzfristig oder für einen bestimmten Zeitraum gedacht. Und ich denke mir halt, die beste Ernährungsweise ist eine Ernährungsweise, die man langfristig beibehalten kann. Und selbst wenn man dann weniger von den Sachen isst, sind das trotzdem die Sachen, die man, sag ich mal, gerne isst, die man sonst auch gerne essen würde, ob im Aufbau oder in der Diät. In der Abbauphase, in der Abnehmphase, in der Diät. Das hat halt einfach viel mehr Substanz, finde ich, als wenn man sich dann immer wieder neu anpassen muss.
Richtig.
Immer wieder neue Rezepte finden muss, um sich irgendwie zu entertainen mit neuen, weiß ich nicht, Geschmacksformeln und sowas. Ich finde das immer schwierig. Ich denke mir, je einfacher das Essen ist, je weniger man sich deswegen stressen muss, desto langfristiger kann man das durchhalten, stressfreier und ist in meinen Augen auch viel effektiver. Aber kann man nicht für alle sprechen.
Ja, im Aufbau ist es halt also zumindest bei mir oft immer so, dass gerade so in den letzten Zügen des Aufbaus, wenn dann Appetit und so weiter nicht mehr so hoch ist, dass dann die Lebensmittelauswahl so ein bisschen mehr in Richtung schmackhafte und verarbeitete Lebensmittel abdriftet.
Ja.
Und ich dann irgendwann merke, willst du dich wirklich so ernähren? Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich convenient und schmeckt und so weiter, aber auf der anderen Seite will ich natürlich auch irgendwo zum Großteil einfach unverarbeitete und mikronährstoffreiche Lebensmittel eben auch konsumieren.
Ja.
Klar, das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Du kannst natürlich beides eben auch in der Ernährung unterbringen. Aber ich merke halt immer, dass sich im Aufbau die Lebensmittelauswahl dahingehend halt immer so ein bisschen verändert. Und jetzt in meiner letzten Diät zum Beispiel habe ich dann eben auch geschaut, dass ich da einfach grundlegend auf so gewisse Lebensmittel, die ich halt in der Ernährung drin haben will, eben wieder zurückfinde.
Mhm.
Und auch wenn es jetzt für mich kalorientechnisch wieder nach oben geht, ich diese eben auch beibehalte, aber primär einfach nur die Mengen dieser Grundlebensmittel einfach erhöhe.
Ja.
Also ich denke, die Lebensmittelauswahl sollte sich, gerade wenn du jetzt das Ziel hast, vielleicht auch langfristig, dann auch diese Form, die du jetzt durch die Diät erreichst, zu halten, dann sollte sich auch nach der Diät die Lebensmittelauswahl oder deine Essgewohnheiten sollten sich nicht grundsätzlich dann verändern, sondern vielmehr sollten die Grundpfeiler auch weiterhin Bestand haben und sich dann höchstens in der Quantität dann eben weiter ausbauen.
Richtig. Also es gibt nicht den einen Weg, es gibt nicht den perfekten Weg. So was vielleicht für den Luis klappt, klappt nicht unbedingt für mich, was nicht für mich klappt. Aber was für mich klappt, klappt nicht unbedingt für dich. Ist bei jedem ein bisschen anders, aber ich glaube, bei jedem kann man sich so ein bisschen was abschauen und dann auch für sich dann selbst entscheiden, ob das dann für einen funktioniert oder nicht. Und dann, ja, wenn man die Tools halt gebraucht, dann nimmt man diese an und wenn nicht, dann schaut man sich halt aber anders um.
Ja.
Aber auf jeden Fall am Ball bleiben.
Interessant wäre halt noch, was jetzt wirklich dein Ziel mit dieser Diät ist, ob du wirklich eine neue Bestform erreichen möchtest, ob du so lean werden willst, wie vielleicht noch nie zuvor, oder ob du einfach nur Raum für eine weitere Aufbauphase schaffen willst.
Ja.
Da müsste man dann vielleicht auch noch ein bisschen differenzieren. Je nachdem würde ich dann auch die Länge der Diät anpassen und vermehrt dann auch mit Diätunterbrechung arbeiten. Denn wenn du jetzt wirklich mal deinen Körper wirklich herausfordern willst und in Bereiche bringen möchtest, in denen er vorher noch nie gewesen ist, dann nimm dir da auch genügend Zeit für und gib dem Körper dann auch Erholungszeiträume, um sich an diese neuen Territorien auch anpassen zu können. Immer wenn wir den Körper aus seiner Homöostase, aus dem Gleichgewichtszustand herausbringen, dann reagiert er erstmal mit Resistenzen. Das heißt, du wirst dann auch mal hier und da Hunger haben oder nach Mahlzeiten vielleicht nicht so sehr gesättigt sein. Vielleicht fühlst du dich auch hier und da mal energielos. Alles Teil des Prozesses, auch in der Diät ein Zeichen von Fortschritt, ja, weil wir wollen ja den Körper da sein kostbares Fett abwerfen lassen und das will er natürlich nicht gerne, weil er weiß, hey, das ist meine Überlebensversicherung. Und wenn du diese Resistenzen verspürst, dann gilt es, diese zu registrieren und zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch vielleicht mal eine Diätunterbrechung für eine oder mehrere Wochen auch einzulegen, den Körper bei dem neuen Stadium sich erstmal so ein bisschen oder den Körper so ein bisschen ankommen zu lassen bei diesem Körperfettanteil und dann den nächsten Push eben anzugehen. Das hängt aber jetzt, wie gesagt, davon ab, ob die Diät jetzt wirklich ein Tool ist, um nochmal eine neue Bestform generell einfach zu erreichen oder um einfach den weiteren Aufbau zu potenzieren und da jetzt wieder so ein bisschen Luft nach oben zu schaffen, damit du dann anschließend auch wieder produktiv in einem Kalorienüberschuss dann unterwegs sein kannst.
Nice. Vincenzo, danke für die Frage. Ich hoffe, wir konnten dir dabei weiterhelfen und wünschen dir auf jeden Fall dann viel Erfolg bei deinem Aufbau weiterhin und dann auch bei deinem Minicut und dann deinen weiteren Zielen. Hättest du noch zufällig eine Frage in den DMs? Hast du da noch was? Willst du mal kurz reinschauen? Oder weißt du, dass da nichts mehr ist?
Nee, ich habe soweit jetzt keine konkrete Frage mehr. Nein.
Okay, ich hab letztens mit einem Kollegen im Gym gesprochen und der meinte zu mir, kennst du die Spider Curls? Anscheinend ist da gerade so ein TikTok-Trend. Viele Leute machen aktuell Spider-Curls. Und er sagt auch zu mir so, boah, seitdem ich die Spider-Curls mache, ich habe so ein gutes Muskelgefühl in meinem Arm.
Erklär mal die Übung nochmal genau.
Also die Spider-Curls, soweit ich die verstehe, du hast eine Bank vor dir, mhm, und statt mit dem Rücken dich da drauf zu setzen, setzt du dich mit dem Oberkörper drauf, also mit dem Bauch, mhm, ist leicht schräg, mhm, und du lässt die Arme unten hängen. Mhm. Und dann ziehst du halt wirklich in den Bizeps rein und nimmst halt den Körper raus. Also du kannst nicht mehr mit dem Körper reinschwingen, mhm, oder halt, mhm, hyperextenden, um da nochmal so ein paar Reps reinzubekommen. Mhm. Also wirklich, du überlässt den Arm, mhm, alle, ganz alleine isoliert die Übung.
Ja.
Ich habe dann halt ihm gesagt, am Ende des Tages, wenn du es halt komplett runterbrichst, die Übung, es ist egal, wie du es machst, egal in welcher Form, selbst wenn du in einen Handstand gehst, solange du den Arm beugst gegen die Schwerkraft, wirst du den Bizeps trainieren.
That's true.
So. Also es liegt nicht unbedingt an der Übung, habe ich ihm gesagt. Vielleicht hast du da einfach ein besseres Muskelgefühl, ob es Placebo ist oder nicht. Ist relativ egal. Wenn du für dich sagst, hey, da spüre ich super den Arm, da habe ich die perfekte Kontraktion, do it. Aber am Ende des Tages ist es vielleicht nicht wirklich die Übung. Du kannst ja im Prinzip überall den Arm einfach beugen.
Ja.
Und da musst du halt einfach nur fokussiert bleiben.
Keine Magie hier.
Nein.
Spider-Curls, eine Übung, die Preacher-Curls sehr, sehr stark ähnelt.
Ja, ja.
Das Prinzip ist hier, dass du den Ellenbogen vor dem Torso hast und dann dort das Ellbogengelenk beugst. Ein Vorteil bei der Übung, so wie du sie jetzt beschrieben hast, ist natürlich, dass der Torso stabilisiert ist durch, ja, das Brustpolster. Ja, das heißt, es gibt keine Möglichkeit, hier mit einer Bewegung im Hüftgelenk oder einer Wirbelsäulenflexion irgendwie das Gewicht irgendwie nach oben zu bringen oder, richtig, den Widerstand zu manipulieren. Nachteil, den ich hier sehe, ist, dass die Oberarmposition nicht fixiert ist. Ja, das heißt,
nein,
hier hast du auch stark die Möglichkeit, mit dem Schultergelenk zu kommen, ja, mitzuhelfen,
ja,
zu kompensieren. Das muss jetzt auch nicht unbedingt super schlecht sein, denn die beiden Köpfe des Bizeps brachii, also der kurze und der lange Kopf, die haben ja ihren Ansatzpunkt oberhalb des Schultergelenks. Also die laufen nicht nur über das Ellbogengelenk, sondern auch über das Schultergelenk.
Genau.
Und haben da auch, ja, so eine gewisse stabilisierende Funktion. Es wird immer so als Funktion des Bizeps genannt, dass auch diese Antiversion, also das nach vorne oben heben des Oberarms, eine Funktion vom Bizeps ist. Aber wenn wir mal ehrlich sind, noch niemand hat von Frontheben einen richtig krassen Bizeps bekommen. Also der Bizeps, der kontrahiert ja hier nicht, sondern arbeitet vielmehr als Stabilisator mit. Deswegen bin ich jetzt kein großer Verfechter davon, beim Bizeps Curl die Ellenbogen wirklich massiv mit nach vorne zu nehmen. Mhm. Wenn bei den letzten Wiederholungen das Ellbogengelenk so ein bisschen mit nach vorne wandert und du ein bisschen Schulter Anteversion, also die Schulter ein bisschen mit nach vorne hebst,
ja,
beziehungsweise den Oberarmknochen übers Schultergelenk, dann ist das soweit kein Problem. Ich würde es aber jetzt nicht extra forcieren und ja, bei den Spider-Curls hättest du da natürlich die Möglichkeit, das eben so ein bisschen mitzumachen. Das sollte einem bewusst sein. Ansonsten aber natürlich eine schöne Übung, die jetzt aber an sich auch nicht wirklich besonders ist, weil du auch hier genau den gleichen, genau die gleiche Widerstandskurve wie beim ganz normalen Bizeps Curl eben auch hast. Also wenn du einfach stehst, richtig, dann hast du ja immer diese U-Widerstandskurve. Mhm. Also im untersten Punkt kein Widerstand, im mittleren Punkt, also wo der Unterarmknochen dann parallel zum Boden verläuft, da hast du den höchsten Widerstand und nach oben hin nimmt das Ganze wieder ab.
Ja.
Und das ist bei den Spider Curls ja genau das Gleiche. Richtig. Also auch hier würdest du die Midrange des Bizeps trainieren. Deswegen jetzt keine besondere Übung, die jetzt eine einzigartige Widerstandskurve oder Charakteristik mit sich bringt. Ich persönlich würde da eher auf Kurzhantel Preacher Curls an der Schrägbank setzen,
mhm,
genau, wo du den Oberarmknochen auf der Bank dann fixierst,
ja,
und dann das Ellbogengelenk beugst. Je nachdem, wie steil du die Schrägbank einstellst, kannst du dann hier auch das Widerstandsprofil eben nochmal manipulieren, so dass du zum Beispiel in der gedehnten Position dann den höchsten Widerstand hast. Das wäre dann zum Beispiel nochmal eine coole Sache. Aber ja, an sich ist jetzt nichts an Spider Curls verkehrt. Kann man durchaus ausprobieren und auch längerfristig im Plan mit drin behalten. Aber ich denke, jetzt eine magische Übung ist es nicht.
Wie gesagt, wenn es für einen funktioniert, dann go do it. Lass dich da nicht aufhalten. Zurück zum Punkt mit der Ernährung. Was für einen funktioniert, muss nicht unbedingt für den anderen funktionieren. Deswegen schau einfach, dass du für dich die effektivsten Übungen findest und da auch wirklich auch reflektierst und ehrlich bist. Sind die wirklich effektiv? Oder, ich weiß nicht, bin ich da vielleicht ein bisschen einfach von der Illusion getäuscht, dass sich das einfach nur besser anfühlt, aber wirklich die Effektivität dann doch nicht so präsent ist, wie sie sein sollte. Muss man immer in Relation sehen ein bisschen. Aber ja, am Ende des Tages, ne? Ja. Kann man machen.
Ist halt einfach eine stinknormale Curl-Variante, gut, halt mit ein bisschen mehr.
Hast du eine Lieblings-Curl-Variante? Hast du da irgendwas?
Ja, schon.
Also Langhantel, Kurzhantel?
Mit der Kurzhantel auf einer Schrägbank mit den Ellenbogen hinter dem Torso.
Okay.
Um hier die Köpfe des Bizeps vermehrt aus einer Vordehnung heraus zu trainieren. Wir haben ja gerade besprochen, okay, ne, die laufen über das Schultergelenk und machen halt eben diese Ante-Version im Schultergelenk. Also haben die Funktion, den Oberarmknochen nach vorne oben zu heben. Dementsprechend, um die beiden Bizepsköpfe vermehrt in eine Dehnung zu bringen, müssen wir die gegenteilige Bewegung ausführen. Das heißt, wir müssen den Oberarmknochen hinter den Torso führen.
Wie sitzt du auf der Bank?
Ich nehme eine Schrägbank, stelle die ungefähr so auf 45 Grad ein und lege mich dann im Prinzip ganz normal auf die Schrägbank und gucke, dass ich die Ellenbogen so ein bisschen hinter den Torso ziehe. Dann entsteht eine schöne Vordehnung im Bizep und aus dieser Vordehnung heraus curl ich.
Ein Man with Taste.
Ja, ist eine geile Übung.
Ist eine geile Übung. Ist
eine richtig geile Übung.
Ich muss tatsächlich dir gestehen, ich trainiere auch Kurzhantel Bizeps, aber am liebsten trainiere ich am Kabel, muss ich sagen. Und am Kabel, die Spannungskurve, komme ich halt irgendwie besser klar. Plus ich denke mir, kann natürlich auch Placebo sein, aber ich denke mir, das ist einfach effektiver, weil du da einfach die konstante Spannung halten kannst, in jedem Punkt.
That's it. Ja, hatten wir ja gerade gesagt, ne?
Ja.
Bei den Kurzhantel-Varianten, je nachdem natürlich, wie die Last jetzt entgegen der Schwerkraft ausgerichtet ist, hast du halt erstmal im untersten Punkt eben, oder generell einfach diese U-förmige Widerstandskurve.
Ja.
Und am Kabelzug ist das Ganze einfach nochmal deutlich konstanter. Ein Vorteil, den ich natürlich bei den Kurzhanteln sehe, ist, dass du halt auch einen entsprechenden Hebel auf die Supinationsbewegung hast.
Ja.
Das ist ja auch noch eine weitere Funktion des Bizeps, also nicht nur das Ellbogengelenk zu beugen, sondern auch den Unterarm nach innen zu drehen. Also diese Eindrehbewegung, die können wir halt mit Kurzhanteln sehr, sehr gut trainieren. Da hättest du am Kabel keinen Hebel drauf. Ne? Da kannst du die Hände die ganze Zeit drehen, das ist komplett egal.
Ja.
Aber wenn du während der Curl-Bewegung den Unterarm aus einer pronierten Handstellung eben in diese supinierte Handstellung reinziehst, dann hast du halt ja eben auch noch diese Funktion des Bizeps eben mit abgedeckt. Deswegen zum Beispiel diese Schrägbank-Curls, die ich eben vorgestellt habe, da kannst du zum Beispiel auch noch diese Supination mitnehmen. Also es ist eine Übung, die halt zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Ne? Erstmal die starke Vordehnung, gleichzeitig noch die Supinationsbewegung, die du mitnehmen kannst. Und das Ganze das würde ich dann natürlich noch ergänzen mit Übungen am Kabelzug. Man kann ja zum Beispiel auch diese Bizep-Curls mit den Ellenbogen hinter dem Körper am Kabelzug auch machen.
Genau.
Auch eine super Übung. Ansonsten bin ich auch ein Fan von liegenden SZ-Curls am Kabelzug. Oftmals ist so ein bisschen das Problem, dass wenn der Zug von unten kommt, dass die Übung dann auch so ein bisschen anstrengend für den gesamten Körper ist.
Ja.
Weil dich das Gewicht halt immer so ein bisschen nach unten zieht und der Torso dann auch gegenhalten muss.
Mhm.
Und wenn ich mich halt einfach auf den Boden lege und die Füße dann zum Beispiel gegen den Kabelturm stelle, habe ich eine mega Stabilität und kann dann extrem angenehm einfach curlen. Also
pump it out. You just pump the muscle out.
That's it, man.
You just pump the muscle out. It's like, it's better than
coming.
Yes, it's better than coming.
Yes.
It's like have sex with a woman, just to pump it out. Ja, aber geil, das ist
genau also, das, ja.
Ja, Hammer.
Stabilität erzeugen und den Muskel, den lokalen Muskel, den du treffen willst, die Arbeit verrichten lassen. Ja.
Ja.
Ansonsten noch eine weitere Bizepsübung, die auf jeden Fall auch in jedem Plan Anklang finden sollte, wäre eine Hammer Curls. Denn das ist jetzt keine, das ist natürlich auch eine Übung, die den Bizeps Brachii trainiert, einfach dadurch, dass du das Ellbogengelenk beugst.
Ja.
Aber der Musculus Brachialis, ja, und der Brachioradialis auch, die beugen das Ellbogengelenk auch aus einer neutralen Handstellung. Ja, also das heißt, wenn du jetzt hier eine Faust bildest und die Handflächen, die zeigen nach innen, aus dieser Stellung heraus ist der Brachialis sehr, sehr aktiv. Und ja, der liegt so unter dem Bizep, zwischen Bizep und Trizep und sorgt dafür, dass die noch ein bisschen weiter auseinander gedrückt werden. Also es ist im Prinzip ein Muskel, der, wenn er wächst, indirekt dafür sorgt, dass der Arm noch dicker aussieht und der Bizep auch noch stärker herausgedrückt wird. Also auf jeden Fall auch ein Muskel, den man trainieren sollte. Deswegen Hammer Curls würde ich auch irgendwo noch im Plan mit drin haben.
Am besten für eine Back Double Biceps, oder?
Mhm. Dann wird der Bicep Peak schön nach oben rausgedrückt. Ja. Dann sieht so aus, als hättet ihr so einen Bizep auf dem
Bizep.
Also das ist jetzt nicht der Brachialis, aber der sorgt einfach generell nochmal für einen dickeren Arm, wenn er sich entwickelt. Deswegen Hammer Curls auf jeden Fall auch eine gute
Every day is arm day, right? Mhm. Every day is arm day.
For sure, man.
So, genug Arm-Tipps.
Ja.
Wir haben auf jeden Fall Vincenzos Aufbau bzw. Minicut / Diät besprochen. Wir haben die Arme besprochen. Hättest du vielleicht ein Thema, was dir so noch auf dem Herzen brennt? Mhm. Gab es irgendwas auf der WMBF, was du gesehen hast, was dich interessiert hat?
Ja, wir haben ja in der letzten Episode über den Wettkampf berichtet, über Stefan, über Julia, über das Gesamtsiegerstechen am Ende auch, wo Stefan angetreten ist. Und nachdem das Gesamtsiegerstechen vorbei war, ging es tatsächlich bei dem Wettkampf noch weiter. Dann kamen noch die Profis auf die Bühne. Und das war tatsächlich dann noch sehr, sehr interessant. Wir waren schon komplett fertig, gerädert vom Tag. Der Zeitplan hatte sich auch schon mehrfach verschoben. Und es war dann, glaube ich, schon irgendwie 22.30 Uhr, als die Profis dann auf die Bühne gegangen sind.
War doch, der Sandmann war doch schon lange im Bett dann, oder?
Ja, wir waren auch schon echt da voll im Sack. Ein Kumpel von Stefan hat uns tatsächlich dann noch Burger vorbeigebracht, die wir dann im Zuschauerbereich essen konnten.
Geil, Alter.
Wir haben schon so geschaut, hey, kriegen wir gleich noch irgendwie was zu essen, waren aber auch viel zu fertig, um jetzt schon irgendwie loszuziehen und sind so ein bisschen in der Halle versackt und auf einmal kam der Kollege von Stefan vorbei und hat uns so noch Burger vorbeigebracht. Es war ein absolutes Blessing.
Shoutout an den, Alter.
Blessing, das war Wahnsinn. Er hat uns da auf jeden Fall gerettet und ja, dann haben wir gegessen und haben uns wirklich noch die gesamten Pro-Klassen angeschaut und das war dann auch tatsächlich nochmal sehr, sehr interessant. Es gab zwei Men's Physik und eine Bodybuilding-Klasse und dort ist dann auch nochmal der Fabian, der Gesamtsieger, dann auch angetreten und der hat tatsächlich auch am Ende dann die Profi-Klasse bei der WNBF dann auch noch gewonnen. Was? Also er hat ja an dem Tag selber dann frisch seine Profi-Lizenz dann noch erhalten und durch den Gesamtsieg und durfte dann kurz danach dann auch noch mal bei den Profis dann an den Start gehen.
Und das geht so spontan?
Ja.
Geil.
Ja. Die werden dann gefragt.
Ey, hast du Bock, die Profis zu rasieren?
Gleich noch.
Klar.
Teilzunehmen, ja. Und er hat das Ding geholt.
Wild.
Und das war nochmal richtig cool. Auch der Post-Down war sehr, sehr wild. Da sind die Athleten dann auch endlich mal von der Bühne runtergegangen und sind so in den Zuschauerbereich rein und haben da gepostet und sowas. Das war sehr, sehr lustig. Und ja, das Niveau war natürlich extrem stark. Also Wahnsinnsathleten da auf der Bühne und das war schon ziemlich cool. Ich habe da auch einen Athleten der mir immer ins Auge gestochen ist, Dr. Andrew Chappell, WNBF Pro, bei Instagram heißt er Fueled by Scott Oates oder so. Ich wusste, dass er im Vorhinein startet und dass er sehr, sehr gut im Posing ist und das hat er auf der Bühne auf jeden Fall auch unter Beweis gestellt. Er hatte jetzt nicht die krasseste Physik, er ist er ist letztendlich Dritter dann geworden in seiner Klasse, aber er hat eine wahnsinnige Bühnenpräsenz gehabt, hat sich extrem gut präsentiert und immer irgendwas gemacht, so dass mein Blick immer wieder so auf ihn gefallen ist, hatte die ganze Zeit so ein richtig breites Grinsen aufgesetzt und hat wirklich so ein bisschen Show gemacht.
Er wusste ganz genau, was er tut.
Er war wirklich routiniert auf der Bühne und es war ganz lustig. Die Judges waren da die ganze Zeit am Machen und am Tun, haben sich den Köpfe zerbrochen, weil es wirklich eine harte Klasse war zu judgen. Und dann wurden die Athleten einfach mal so hinten im Bühnenhintergrund einfach mal kurz abgestellt und die Judges hatten sich dann so besprochen gehabt. Und dann hat der Andrew so alle Athleten so dazu mobilisiert, einfach zum Bühnenvordergrund zu gehen und einfach mal wieder so zu posen. So.
Geil.
Der kommt mit. Und dann geil. Alle nach vorne geströmt wieder und haben wieder angefangen zu posen und so weiter. Das war schon wirklich sehr, sehr lustig. Und für mich auf jeden Fall nochmal so ein weiteres Highlight. Also ein kleines Add-on nochmal nach dem Klassensieg von Stefan natürlich.
Safe.
Die Pros da dann live auf der Stage zu sehen. Und witzig war, dass wir den Andrew dann auch am nächsten Tag nochmal in der Bahn getroffen haben bei der Abreise von München.
Okay.
Und da haben wir ein bisschen gequatscht und ja, kann mir gut vorstellen, bei ihm meine Posingstunde zu nehmen oder mal mit ihm zu posen. Er kommt aus Schottland tatsächlich.
Schotte.
Ja, aber ist öfter in England, in London, glaube ich, auch unterwegs.
Mhm.
London für mich auch immer so eine richtig geile Stadt, in der ich auch schon öfter war, um dort Seminare zu besuchen. Ich war 2019, 2020 bei mehreren Seminars die von Revive Stronger organisiert wurden, mit Renaissance Periodization, mit Cliff Wilson auch, einem der besten Bodybuilding-Coaches der Welt. Und deswegen brennt mein Herz so ein bisschen für die Stadt. Gibt auch mega geile Gyms da vor Ort, deswegen die Trips dorthin waren immer mega cool. Und wenn ich mich demnächst dann in der Wettkampfvorbereitung befinde, dann will ich auf jeden Fall mal nach London, dann dort trainieren, ein paar Tage verbringen und dann auch mit dem Andrew, wenn es klappt, dann vielleicht mal ein bisschen posen und so, weil
geil.
Er das schon wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Gerade einfach, was dann so immer so auch die Transitions anging und einfach so die Bühnenpräsenz. Wie gesagt, ich musste ihn die ganze Zeit anschauen, einfach weil er immer irgendwie was gemacht hat, irgendeine Variation von der Pose und ich finde das hat sehr viel hergemacht und diese Kunst will ich natürlich auch erlernen. Ja.
Hammer. Ich würde gerne dabei sein, tatsächlich. Also ich muss sagen, posing-technisch bin ich eine komplette Niete. Nichts damit am Hut. Das Eheste, was ich kann, ist ein Let's Spread.
Daniel, es wird Zeit, dass ich dir mal da auf jeden Fall zumindest die Basics beibringe.
Ja.
Wenn die sitzen, dann kommst du mit nach London und dann gehen wir zu Dr. Andrew Chappell.
Dann besuchen wir mal den Dr. Andrew.
Doktor.
Und holen uns auch den Doktortitel im Posing. Ja, geil.
Ja. Hammer. Ich würde sagen, das wär's für diese Episode.
Genau.
Genau, wir holen uns dann auf jeden Fall nochmal Fragen für die nächste Woche bei euch ein. Und zum Ende jeder Episode natürlich kurzer Werbeblock. Wenn ihr den Podcast und unten die Projekte, die wir noch geplant haben, unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne den Code HYPER für 10% Rabatt bei eurer nächsten Bestellung bei evosportsfuel.de nutzen und somit den Bestpreis bei den Produkten erhalten. Und zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Physik Evolution Playlist heißt die. Und da packe ich von Joey Wisden Hardcore Power drauf.
Und ich packe von einem britischen Artist Central C. Der hat ein Mixtape vor 2 Wochen gedroppt. Der Song heißt Chapters. Und eigentlich auch gut, weil bei uns bricht auch ein neues Chapter an.
Genau.
Ja, danke Leute. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Und genau.
Wir hören uns in der nächsten Woche.
Richtig.
Macht's gut. Bis dahin. Ciao.